Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Die EU-Umweltminister trafen sich gestern, um im Vorfeld der nächsten UN-Klimakonferenz ihre Positionen abzustimmen. Doch sie sind uneins, vor allem beim Thema Kernkraft. Der traut Google dagegen eine Menge zu und will in Zukunft Strom aus neuen kleinen Reaktoren für die KI-Entwicklung nutzen. Neue Chancen trotz ernster Lage, der Klimakongress des Bundesverbands der deutschen Industrie. Ernst ist die Situation auch bei vielen Seen und Flüssen. Die EU-Umweltagentur hat sie untersucht. In unserer Serie im Vorfeld der Biodiversitätskonferenz in Kolumbien geht es heute um die Artenvielfalt bei uns und was geschehen müsste, damit man wirklich von Vielfalt sprechen kann. Und was man auf Rolltreppen besser nicht macht, hören Sie schließlich im Verbrauchertipp. Es soll vorangehen mit den Technologien, die nur wenig oder überhaupt keine Treibhausgasemissionen verursachen. Darauf konnte sich der Umweltministerrat gestern in Luxemburg einigen. Festhalten will man auch am 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung. Ansonsten sprachen die Vertreter der EU-Staaten nicht mit einer Stimme, wenige Wochen vor Beginn der nächsten UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan. Annabel Brockhus fasst die Debatte zusammen.
Der EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra gibt sich selbstbewusst. So kann die EU bei der UN-Klimakonferenz in Baku ihre Ambitionen und ihr Engagement für mehr Klimaschutz zum Ausdruck bringen. Das oberste Ziel: Die EU will sich dafür einsetzen, dass sich die Erde nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt. Das betont unter anderem Frankreichs neue Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher beim Treffen in Luxemburg.
We need to insist on the fact this is our main objective, to keep in line with a 1.5-degree target.
Das 1,5-Grad-Ziel wurde vor 9 Jahren auf der COP21 in Paris verabschiedet. Bei der diesjährigen Klimakonferenz in Baku wird hauptsächlich darüber verhandelt, wie die Industrieländer die Entwicklungsländer beim Klimaschutz und bei der Klimaanpassung unterstützen können, finanziell. Die Industrieländer hatten sich darauf geeinigt, von 2020 bis 2025 weltweit jedes Jahr 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz und Klimaanpassungen bereitzustellen. Wie es nach 2025 weitergeht, ist offen. Die EU fordert, dass sich eine breitere Gruppe an den Klimahilfen beteiligt.
Climate financing will need more effort from everyone involved.
Sowohl Staaten als auch die Privatwirtschaft müssten mehr Anstrengungen zeigen, betont Klimakommissar Wopke Hoekstra. Eine Zusage alleine von der Europäischen Union reicht nicht aus. Allerdings ist auch noch offen, mit welcher Summe sich die EU beteiligen will. Das Gastgeberland der Klimakonferenz, Aserbaidschan, beziffert die nötigen staatlichen Mittel auf jährlich hunderte Milliarden Dollar. Dass der Kreis der Beitragszahler größer werden muss, betont auch die deutsche Staatssekretärin für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan.
Es gibt viele Länder, die jetzt sehr wohlhabend sind, sehr erfolgreich sind. Wir glauben, sie müssen auch einen Beitrag zu diesem Klimafinanzierungsrahmen und Ziel schaffen.
Der finnische Umweltminister Kai Mykonen macht es konkret. Es geht um Länder wie Singapur, die immer noch als Entwicklungsländer behandelt werden, aber eigentlich keine mehr sind. Aber allein öffentliche Mittel werden nicht ausreichen. Deswegen betont die EU in ihrem Papier, dass vor allem die Privatwirtschaft mehr investieren muss, damit der Übergang von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdgas hin zu emissionsarmen bzw. emissionsfreien Technologien gelingt. Aktuell würde noch viel in fossile Brennstoffe investiert werden.
Es geht um, wie wir die Energiewende beschleunigen, wie wir der Abkehr von fossilen Energien, der Verdreifachung von Erneuerbar und Energieeffizienz, wie wir das umsetzen,
betont Staatssekretärin Morgan vor den Verhandlungen der Umweltminister. Doch wie die Energiewende beschleunigt werden kann, ist unter den Umweltministern umstritten und hat beim Rat für stundenlange Verzögerungen gesorgt. Frankreich und eine Reihe weiterer EU-Länder setzen auf Kernenergie, um ihre Klimaziele zu erreichen. Deutschland und Österreich wollen erneuerbare Energien stärker fördern.
Hier gilt es noch schneller zu werden, weil das ist der Teil, der Emissionsreduktionen geliefert hat in den letzten Jahren. Aber wir dürfen nicht vergessen, am Ende geht es darum, die Abkehr von den fossilen Energien voranzutreiben,
erklärt Österreichs noch amtierende Umweltministerin Leonore Gewessler. Um diese Abkehr voranzutreiben, ist Kernenergie eine mögliche Technologie. So steht es auch im Abschlussbericht der vergangenen UN-Klimakonferenz. Kernenergie in Frage zu stellen, wäre also ein Rückschritt, sagt Frankreichs Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher.
Ce que je sais, c'est ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire que l'énergie nucléaire est plus sûre.
Kernenergie ist sicherer als Kohle und hat weniger Auswirkungen auf die Gesundheit. Es sterben weltweit immer noch Tausende aufgrund von Kohleverschmutzung. Die Priorität sollte auf dem Kohleausstieg liegen. Doch gerade der Ausstieg aus den fossilen Energien dürfte auf der Klimakonferenz in Baku hoch umstritten sein, glaubt Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler.
Ja, das wird eine zentrale Diskussion sein müssen. Es wird sicher die schwierigste Diskussion auf dieser COP sein.
Und auch Klimakommissar Wopke Hoekstra ist überzeugt.
We're facing a very complicated negotiation landscape.
Die Verhandlungslage ist kompliziert und die Positionen der Teilnehmerländer liegen teilweise noch sehr weit auseinander.
Unfortunately, are quite far apart.
Am 11. November beginnt die Weltklimakonferenz COP29 in Baku und Annabel Brockhus berichtete über das Vorbereitungstreffen der EU-Umweltminister gestern. Das amerikanische Unternehmen Google entdeckt die Atomkraft gerade für sich und zwar im Zusammenhang mit der Entwicklung künstlicher Intelligenzen. Dafür wird sehr viel Energie benötigt. Energie, die aus neuartigen Atomreaktoren stammen könnte. Der Konzern hat einen entsprechenden Vertrag mit einem Energie-Startup in Kalifornien unterzeichnet. Aus San Francisco, Nils Dams.
Das Startup Kairos entwickelt gerade einen sogenannten modularen Reaktor. So eine Anlage soll wesentlich kleiner sein als ein übliches Atomkraftwerk. Ein weiterer Unterschied: Der Reaktor soll nicht wie üblich mit Wasser, sondern mit geschmolzenem Fluoridsalz gekühlt werden. Das sei sicherer, weil die Kühlflüssigkeit nicht verdampfen könne. Allerdings steht die Entwicklung der neuartigen Technik noch ganz am Anfang. Kairos baut gerade einen Testreaktor in Tennessee. Die Genehmigung dafür haben die US-Behörden Ende letzten Jahres ausgestellt. Google will Strom von mehreren dieser kleinen Reaktoren ab 2030 beziehen. Kritiker bezweifeln, dass sich diese kleineren Kraftwerke tatsächlich lohnen. Entwicklung und Betrieb seien extrem teuer. Auch andere Entwickler brauchen mehr Strom. Wegen des Booms bei der künstlichen Intelligenz könne sich laut einer Studie der Energiebedarf von US-Datenzentren in den nächsten Jahren verdreifachen. Um Microsofts KI-Systeme zuverlässig zu betreiben, soll zum Beispiel ein Block des Atomkraftwerks bei Harrisburg in Pennsylvania wieder hochgefahren werden. Es wurde vor 5 Jahren abgeschaltet. 1979 war es Schauplatz von einem der schwersten Atomunfälle in der US-Geschichte.
Google plant, Strom künftig aus kleinen Atomreaktoren zu beziehen. Nur 37% der europäischen Seen und Flüsse befinden sich in einem guten Zustand. Das geht aus einem Bericht der Europäischen Umweltagentur hervor. Katrin Schmidt hat ihn gelesen.
Um den Großteil der europäischen Gewässer steht es demnach weiterhin nicht gut, trotz aller Anstrengungen in den vergangenen 5 bis 10 Jahren. Das bilanziert die EU-Agentur und leitet ab, Europa müsse jetzt seine Anstrengungen verdoppeln, um die Gesundheit der Flüsse, Seen und Küstengewässer wiederherzustellen. Die größten Belastungen für das Wasser sind derzeit Nährstoffe und Pestizide aus der Landwirtschaft sowie dreckige Luft. Auch die Erderwärmung allgemein setzt die Gewässer unter Druck. Die Europäische Umweltagentur spricht auch von Wasserstress. Davon seien bereits 1/5 des europäischen Landes und rund 30% der Bevölkerung betroffen. Vor allem im Süden Europas wird das Wasser knapper. Dürreperioden werden auf dem ganzen Kontinent stärker und häufiger. Zunehmend ein Risiko für die öffentliche Wasserversorgung. Denn europaweit liefert das Grundwasser 2/3 des Trinkwassers und unterstützt Ökosysteme wie Feuchtgebiete und Flüsse. Die Konsequenz also aus Sicht der EU-Agentur: Die Regierungen müssten eine Senkung des Wasserverbrauchs und die Wiederherstellung von Ökosystemen zur Priorität machen.
Soweit Katrin Schmidt aus Brüssel.
Frieden mit der Natur. Eine Serie zur Weltnaturkonferenz COP16 in Cali.
Mit dem Weltnaturvertrag hatte die UN-Biodiversitätskonferenz 2022 in Montreal ein globales Rahmenwerk zum Schutz der biologischen Vielfalt verabschiedet, das das Artensterben weltweit bis 2030 stoppen soll. Seitdem geht es für die fast 200 Vertragsstaaten darum, es zu Hause umzusetzen.
Deutschland hat sich vor 2 Jahren in Kanada für besonders ambitionierte Ziele stark gemacht. Was ist daraus geworden? Simon Plentinger hat nachgefragt.
Eine kurze Frage. Wissen Sie, ob der Weg hier auch zum Schrecksee hochführt?
Ja.
Von hier aus wissen Sie, wie lange es ungefähr dauern würde bis zum Schrecksee?
Also 3 Stunden.
Okay. Okay.
Felix Steinmeier fällt auf in seiner grünen Weste vom Landesbund für Vogelschutz LBV. Er wird prompt von einer Gruppe junger Wanderer angesprochen. Den Weg zu weisen gehört eigentlich nicht zu seinen Kernaufgaben als sogenannter Gebietsbetreuer im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen nahe Bad Hindelang. Zu steuern, wo sich Touristenströme im Schutzgebiet grundsätzlich bewegen, dagegen schon. Die Allgäuer Hochalpen sind nicht nur ein Besuchermagnet, sie bieten auch zahlreichen bedrohten und für das Ökosystem wichtigen Arten einen Lebensraum. Als gerade ein Hubschrauber über das Tal fliegt, entdeckt der Gebietsbetreuer einen jungen Steinadler, der auf 1800 Metern über den Gebirgskamm fliegt.
Hier sieht man oft, also oft der Adler gleich kommt wieder gegen den Himmel, dann sieht man besser.
12 der insgesamt fast 50 Steinadlerreviere in Bayern liegen hier in den Allgäuer Hochalpen. Steinadler stehen als Aasfresser und Jäger von anderen Vögeln und Säugetieren wie Murmeltieren oder Hasen weit oben in der Nahrungskette. Greifvögel haben eine wichtige Aufgabe im Ökosystem, indem sie gezielt alte, kranke und schwache Tiere jagen und die Bestände anderer Arten unter Kontrolle halten. Ohne sie könnte das System aus dem Gleichgewicht geraten. Der Steinadler gehört darum zu den Zielarten, die Felix Steinmeier mit seiner Kollegin und vielen Ehrenamtlichen genau beobachtet und überwacht.
Da sagen wir einerseits, wo sind jährlich die Brutplätze, um, wenn sie mit der Brut beginnen, zum Beispiel die Hubschrauberpiloten zu informieren, dass die Bereiche nicht überflogen werden sollen. Und schauen letztendlich auch, ob Jungvögel groß werden und ob sie ausfliegen.
Schutzgebiete sind nur eines von vielen Werkzeugen, um die Biodiversität zu schützen. 2022 hat die Weltgemeinschaft in Montreal beschlossen, bis 2030 knapp 1/3 der Fläche an Land und in den Meeren unter Schutz zu stellen. Der Naturschutzbund NABU hat alle bestehenden und an die EU gemeldeten Schutzgebiete in Deutschland in einer Studie ausgewertet. Danach kommt Deutschland bisher nur auf etwa 18% der Flächen. Lediglich Mecklenburg-Vorpommern erreicht für sich genommen das 30%-Ziel. Die flächenmäßig geringsten Anteile an Schutzgebieten haben Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern. Laut der Analyse des NABU erfüllen etwa 2/3 der bisher gemeldeten deutschen Schutzgebiete aber noch nicht die Standards, die international für das 30%-Ziel gefordert werden. Die Allgäuer Hochalpen hingegen sind laut NABU vorbildlich aufgestellt. Eine sehr große zusammenhängende Fläche, vergleichsweise wenig zerschnitten durch Straßen und Bebauung. Es gibt eine umfangreiche Schutzgebietsverordnung und eben auch Gebietsbetreuer wie Felix Steinmeier. Sie überwachen den Zustand wichtiger Arten und geben Empfehlungen für ihren Schutz. Es ist aber auch die Art, wie hier mit Kühen auf der Weide gewirtschaftet wird, sagt Felix Steinmeier.
Diese Alpweiden hier auf den Buckelwiesen, die sind extrem artenreich. Und die sind artenreich unter anderem auch, weil sie eben sehr extensiv bewirtschaftet werden und über eine Bewirtschaftungsweise, die sich auch über lange Zeit kaum geändert hat.
Intensive Landwirtschaft mit Pflanzenschutzmitteln und schweren Maschinen hat dagegen einen großen Einfluss auf Lebensräume und die Biodiversität. Weitere wichtige Ursachen für den Artenverlust sind außerdem die Versiegelung und Zerstörung von Wiesen, Auen, Wäldern und Bergen für den Rohstoffabbau, die Ausdehnung von Besiedlungen von Industriegebieten oder den Ausbau von Straßen, Flugplätzen sowie die Vertiefung von Flüssen für den Schiffsverkehr. Der kürzlich veröffentlichte Faktencheck Artenvielfalt, in dem 140 Autorinnen und Autoren wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zustand der Biodiversität in Deutschland zusammengetragen haben, zeigt, während es bei Säugetieren und Vögeln durchaus positive Trends gibt, etwa in den Wäldern, verschlechtert sich der Zustand in allen Artengruppen, in den Agrarflächen und den offenen Landschaften außerhalb von Wäldern. Insgesamt ist 1/3 der Arten entweder stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Um dem entgegenzuwirken, braucht es ganz unterschiedliche Maßnahmen, sagt die Biodiversitätsforscherin Marion Mehring, die an dem Bericht mitgeschrieben hat.
Das bedeutet, dass es vielleicht in einigen Regionen die Wiederherstellung der Artenvielfalt ein ausgewiesenes Ziel ist. In anderen Regionen ist es vielleicht auch die Wiederansiedelung von bestimmten Arten. Und in anderen Bereichen ist es dann vielleicht auch eine Unterschutzstellung und damit vor allem die Schutzbemühungen zum Schutz der biologischen Vielfalt.
Wiederherstellung der Artenvielfalt, das bedeutet letztlich Wiederherstellung natürlicher Lebensräume. Die internationalen Biodiversitätsziele fordern auch eine veränderte Landwirtschaft bis zum Jahr 2030, wie zum Beispiel weniger negative Einflüsse durch Dünger und Pflanzenschutzmittel. Dass dies zeitnah erreicht wird, beurteilt Magdalene Trapp, Referentin für Biodiversitätspolitik beim NABU, skeptisch.
Natürlich auch durch Bauernproteste und so weiter. Da wurden ja wichtige Regelungen zurückgenommen sogar. Also hier befinden wir uns sozusagen bei der Zielerreichung eher in die falsche Richtung, bewegen wir uns da. Ne?
Für Wissenschaftler Christian Wirth, der den deutschen Faktencheck Artenvielfalt mitverantwortet, muss das Thema Biodiversitätsverlust dringend aus der Naturschutzecke rausgeholt werden.
Das Bewusstsein dafür, dass Biodiversität ein Lebenserhaltungssystem für ist, dass nur mit Biodiversität Klimastabilität erreicht werden kann, dass nur mit Biodiversität auch ohne Zugabe von allzu viel Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Energie Erträge erwirtschaftet werden können. Das hat sich in der Gesellschaft noch nicht durchgepaust.
Nächste Woche beginnt die Weltnaturschutzkonferenz in Kolumbien. Und auch bei uns ist noch viel zu tun auf dem Weg zu mehr Artenvielfalt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ob in Kaufhäusern oder Einkaufszentren, auf Bahnhöfen oder Flughäfen, mit einer Rolltreppe kommt man bequem von einem Stockwerk ins andere. Fahrtreppen heißen sie in der Fachsprache. Und dass sie unter Umständen immer weiterfahren, auch wenn ein Problem aufgetaucht ist, das kann gefährlich werden. Daniela Siebert mit einem kritischen Blick auf Rolltreppen im heutigen Verbrauchertipp.
Rolltreppen sind bequem und praktisch, aber nicht gefahrlos. Deshalb hat jede Rolltreppe einen Nothalt, den viele gerne übersehen. Dabei darf und sollte jeder sofort dorthin greifen, der eine Notsituation auf der fahrenden Treppe erkennt. Bei einem Sturz zum Beispiel oder wenn jemand mit seinem Körper oder Gegenständen in die Mechanik geraten ist.
Also Nothalt befindet sich im unteren Teil der Balustrade, dort wo ich die Fahrtreppe besteige oder wo ich die Fahrtreppe verlasse.
Sagt Tim Borgstedt, Sachverständiger für Fahrtreppen beim TÜV Rheinland. Und Kerstin Neubert vom Rolltreppenhersteller Schindler ergänzt.
Der ist bei großen Fahrtreppen manchmal sogar in der Mitte, bei sehr langen. Ansonsten immer am Anfang und am Ende. Groß, gelb, rot. Man erkennt das immer daran, dass es eine Warnfarbe ist.
Wer auf der Treppe ein Problem hat, kann oft nur andere zur Hilfe rufen, damit die den Knopf drücken. Je schneller jemand bei Bedarf den Nothalt betätigt, desto kleiner der Schaden für die Betroffenen. Tückisch sind zum Beispiel Kleidungsstücke, die in den Stufeneinzug oder kleine Spalten geraten.
Was schnell passieren kann an den einlaufenden Stellen der Fahrtreppe, kann es dazu kommen, dass sich ein Schuhriemen verklemmt, eingezogen wird, wenn man lange Kleider trägt. Ist das ein Problem, vielleicht einen langen Schal, der sich irgendwo verheddern kann?
Bei einem Sturz könnten auch lange Haare, Kapuzen und weite Ärmel betroffen sein. Wer kann, sollte eingezogene Kleidungsstücke schnell vom Körper abstreifen. Ähnliche Probleme gibt es mit Hundefell. Speziell an den Pfoten kann es eingezogen werden. Kerstin Neubert.
Das tut halt sehr weh und verletzt die Hunde. Und deswegen kleine Hunde lieber hochnehmen, festhalten, größere Hunde den Aufzug oder die Treppe nehmen.
Tückisch sind auch manche Schuhe beim Aufwärtsfahren, wenn sie ausladende, weiche Gummisohlen haben, etwa Gummistiefel oder manche Turnschuhmodelle. Die können oben am Treppenausgang beim Einsinken der eigenen Stufe in die vordere verklemmen, wenn man zu weit vorne steht. Tim Borgstedt.
Das heißt, ich muss gucken, dass ich dann wirklich vollflächig auf der Stufe stehe und vermeide, dass ich in diese Quetsch- und Scherschelle hineingerate.
Ein weiteres Risiko sind Gegenstände, die mit auf die Rolltreppe genommen werden.
Auf jeden Fall sollte man schauen, dass man auf Rolltreppen keine Rollatoren nutzt, keine Kinderwagen, weil man sich festhalten muss an dem Handlauf der Treppe. Wenn ich irgendwas in der Hand habe, werde ich das nicht tun können. Der Handlauf ist ein absolutes Muss. Der muss festgehalten werden, sonst habe ich keine Chance, wenn die Fahrtreppe wirklich mal zum Stehen kommt. Dann ist ein Unfall eigentlich vorprogrammiert.
Auch Fahrräder, Roller und Krücken sind dort deshalb tabu. Mit ihnen nutzt man besser einen Aufzug oder die normale Treppe. Manche Menschen meiden aus hygienischen Gründen die Handläufe. Kerstin Neubert rät ihnen, dann wenigstens eine Position einzunehmen, die schnelles Zufassen ermöglicht. Am besten
die Hand über den Handlauf schweben zu lassen und dann zuzugreifen im richtigen Moment.
Also wenn ein Sturz droht. Kinder sollten niemals alleine Rolltreppe fahren, betonen die beiden Sicherheitsfachleute. Die Kleinen an die Hand nehmen. Fazit: Die Tücken der Rolltreppen lassen sich am besten durch aufmerksame Mitmenschen kontern und durch die eigene Wachsamkeit.
Dass man sich auf die Tätigkeit konzentriert. Wenn man auf die Rolltreppe geht, dass man nicht viele Dinge gleichzeitig macht.
Das war der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Autos, Chemie, Maschinenbau. Die deutsche Industrie ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Aber um Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum ist es seit längerem nicht gut bestellt. Hohe Energiekosten, marode Infrastruktur, überbordende Bürokratie. Darüber klagen Industrieunternehmen. All das bremse den technologischen Wandel, der anderswo schneller gelinge. Die Krise als Chance. Der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, veranstaltet heute seinen Klimakongress in Berlin und Jörg Münchenberg berichtet.
Die deutsche Industrie fordert von der Politik einen Kurswechsel. Der zentrale Vorwurf, den heute Morgen Verbandspräsident Siegfried Russwurm auf dem 7. Klimakongress in Richtung Ampelkoalition formulierte, so wie bisher dürfe es nicht weitergehen, andernfalls seien die von der Politik vorgegebenen Klimaziele schlicht nicht zu schaffen.
Es braucht einen Kurswechsel, es braucht ein Umdenken. Wir sind auf der Verliererstraße. Die Detailregulierung, die Feinsteuerung der letzten Jahre hat dem Standort die Luft abgeschnitten, um im internationalen Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können.
Oder, wie es der BDI-Präsident heute ebenfalls formulierte, es müsse eine realistische Balance zwischen Ökologie und Ökonomie geben. Was natürlich auch übersetzt bedeutet, mehr Deregulierung, mehr unternehmerische Freiheit, weniger staatliche Vorgaben. Schließlich hätten nicht die Unternehmen von sich aus den Transformationsprozess in Richtung Klimaneutralität eingeleitet, sondern müssten das umsetzen, was politisch vorgegeben werde.
Obendrein mit einer Transformation auf Termin, mit politisch vorgegebenen Fristen. Und so leid es mal tut, der Rest der Welt folgt uns nicht. Nicht in vergleichbarer Ambition, nicht auf vergleichbaren Wegen und nicht mit vergleichbaren Fristen.
Immerhin mussten sich heute letztlich alle drei Ampelparteien deutliche Kritik gefallen lassen, nicht nur der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. So bemängelte der BDI einmal mehr fehlende Investitionen, nicht zuletzt in die Infrastruktur. Laut der vom Verband in Auftrag gegebenen Studie Transformationspfade müssten bis 2030 insgesamt 1,4 Billionen Euro mobilisiert werden, ein großer Teil davon nicht zuletzt in Schienen, Straßen, Tunnel und Brücken. Der Verband hatte dazu vorher schon ein milliardenschweres Sondervermögen ins Spiel gebracht, das aber politisch derzeit keine Chancen auf Umsetzung hat. Daneben sieht der BDI auch bei den Speicher- und Transportinfrastrukturen für CO2 und Wasserstoff enormen Handlungsbedarf und fordert zudem eine Absenkung der hohen Stromkosten hierzulande, etwa durch eine staatliche Kofinanzierung der Netzentgelte.
Sichere und bezahlbare Energieversorgung muss Top-Priorität sein. Also Zubau neuer, nachhaltiger Energieträger, ja, ist zwingend. Aber es braucht halt auch eine Lösung für die Dunkelflaute, die Kraftwerkstrategie. Wie lange liegt sie jetzt eigentlich schon vor? Und wie viele Investitionsprojekte konnten entschieden werden? Nein, die Voraussetzungen sind noch nicht gegeben für schnelle Ausschreibungen.
Kaum überraschend sprach sich Russwurm heute auch für eine Reform des Umwelt- und Planungsrechts, weniger Bürokratie für die Unternehmen und schnellere Genehmigungsverfahren aus. Das alles müsse in Sofortmaßnahmen noch vor den Bundestagswahlen umgesetzt werden, um einen weiteren Wettbewerbsverlust der deutschen Unternehmen zu verhindern und damit auch eine Verfehlung der Klimaziele. Es bleibt abzuwarten, wie der Wirtschaftsminister auf die Industrieforderungen reagieren wird. Am Mittag wird auch Habeck auf dem Klimakongress sprechen. Freilich große Verteilungsspielräume gibt es angesichts der knappen Haushaltslage nicht. Immerhin aber konnte der Wirtschaftsminister heute erstmals sogenannte Klimaverträge zuteilen. Mit der Förderung soll die Industrie ermutigt werden, ihre Produktionsprozesse klimafreundlich umzustellen. Dafür ist ein Fördervolumen von knapp 3 Milliarden Euro vorgesehen. Die Verträge haben dann jeweils eine Laufzeit von 15 Jahren.
Jörg Münchenberg war das über den BDI-Klimakongress. Zum Schluss noch eine kurze Meldung. Die Ladesäulen für Elektroautos auf den Raststätten entlang der Autobahnen sind laut einer Stichprobe des RDAC oft noch sehr langsam und insgesamt zu wenig. Auch den mangelnden Komfort bemängelte der Autofahrerclub heute. Es gibt zum Beispiel nur selten überdachte Ladeplätze. Der ADAC prüfte die Ladeinfrastruktur an 40 Rastanlagen entlang der wichtigsten deutschen Autobahnrouten. Polens Asylpolitik ist gleich ein Thema in den Informationen am Mittag mit Dirk-Oliver Heckmann. Und das war Umwelt und Verbraucher für heute. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.